Bis zum Jahr 700 hatten die germanischen Siedler 7 Königreiche gebildet: Kent, Ostsachsen, Essex, Südsachsen, Sussex, Westsachsen, man ahnt schon, Wessex, East Anglia, Mercia und Northumbria, die bis ins 9. Jahrhundert Bestand hatten. Heptarchie wird diese Epoche genannt, wegen der Anzahl der Königreiche, 7 heißt auf Griechisch Hepta, und weil man mit einem griechischen Fremdwort den Unbedarften immer Eindruck schinden kann. Die Angeln, Sachsen, Jüten und Friesen konnten aber kein Griechisch und nannten sich sehr der Einfachheit halber Angelkün, was Volk der Angeln heißt, und ihr Land Englerland, was, wie Sie sicher erraten haben, Land der Angeln bedeutete. Es führte zu einem ebenso drolligen wie folgenschweren Missverständnis. Als Papst Gregor der Große von diesem Land und diesem Volk hörte, war er überzeugt, der Name sei ein göttliches Zeichen, eine Aufforderung, diese Menschen zu missionieren und zu Engeln Gottes zu machen. Also schickte er umgehend einen Mönch nach Augustin ins ferne Britannien, der dort 597 ankam. Augustin hatte das große Glück, dass er in Kent landete, denn es war das weltoffenste der 7 Königreiche, und er hielt aufgrund seiner Geografie engeren Kontakt zum Kontinent als seine Nachbarn, und die kentische Königin Bertha entstammte dem fränkischen Königshaus und war schon getauft. So wurde Augustin also nicht Wode und Hor geopfert, sondern Berthas Gemahl Ethelbert, der König von Kent, ließ sich zum neuen Glauben bekehren. Vielleicht aus Überzeugung. Vielleicht auch nur, damit Bertha endlich Ruhe gab. Ist nicht überliefert. Jedenfalls setzte von Kent aus eine Missionsbewegung in nördlicher und westlicher Richtung ein. Und als zweite begann 633 von Norden aus, unter Führung irischer Mönche, die auf der zu Northumbria gehörenden Insel Lindisfarne ein Kloster und einen Bischofssitz gründeten. Die Christianisierung der heidnischen Angelsachsen ging natürlich nicht reibungslos und ohne Rückschläge vonstatten. Doch schon in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts war praktisch ganz England bekehrt, wenn auch sicher nicht alle Einwohner Engel geworden waren. Anfangs waren die Missionare aus Rom und aus Irland einander nicht grün, weil sie unterschiedlichen Glaubenstraditionen angehörten. Der Streit machte sich vor allem an der Frage fest, wie das Osterfest zu berechnen sei. Das kommt uns heute albern vor. Doch wir sollen nicht vergessen, dass Ostern das höchste aller christlichen Feste ist und die Fähigkeit, diesen wichtigen Tag zu bestimmen, eine Art Symbol für das Wissensmonopol der Kirche in allen Glaubensfragen darstellte. 663 fand im Kloster zu Whitby eine Synode statt, auf der diese und alle Streitfragen zugunsten der römischen Fraktion entschieden. Wer je Whitby war, wird sich vielleicht fragen, warum diese wichtige Synode ausgerechnet einer so entlegenen stürmischen Klippe an der Küste von Yorkshire stattfand. Die Antwort ist, Hild, die Äbtissin von Whitby, war die Großnichte des Königs von Northumbria. Vielleicht wollte sie einfach mal ein großes Event ausrichten, oder vielleicht wollte sie in die Geschichte gehen, was ihr ja auch gelungen ist. Und gute Beziehungen konnten eben schon im 7. Jahrhundert das Unmögliche möglich machen. Damit war der Kirchenstreit jedenfalls beigelegt, und viele Historiker glauben, dass dies eine wichtige Voraussetzung für den politischen Einigungsprozess des angelsächsischen Englands war. Wie überall in Europa setzte mit der Christianisierung jedenfalls eine rasche kulturelle Entwicklung ein, die uns zum Beispiel die ersten schriftlichen Belege der angelsächsischen Sprache beschert. In Canterbury, York und Winchester wurden Klöster gegründet, deren Schulen bald hochgerühmt waren. Und das Kloster zu Jarrow, unweit von Durham, und seine umfangreiche Bibliothek brachten den größten englischen Gelehrten dieser Epoche hervor, Beda Venerabilis, der zu den Kirchenvätern zählt und dank seiner historischen Schriften zu den wichtigsten Quellen über die angelsächsische Epoche. So hätten also in Englerland rosige Zeiten anbrechen können. Doch die Angelsachsen-Chronik berichtet im Jahr 793 von Furchtbaromen. Schreckliche Wirbelwinde und Blitze habe man am Himmel über Northumbria gesichtet, gefolgt von feurigen Drachen und einer Hungersnot. Und am 8. Jahr seien plündernde Heiden auf der Kloster Lindisfarne eingefallen, hätten geraubt, gemordet und die Kirche zerstört, ehe sie wieder verschwanden. Dieses traumatische Erlebnis des ersten Wikingerüberfalls, vermutlich handelte es sich um den, war der Beginn eines lange währenden Albtraums für die Angelsachsen. Schließlich besser als die meisten wussten, dass man an einer Küste landen, ein ganzes Land erobern und seine Einwohner vertreiben oder versklaven konnte, wenn man sich nur genug Mühe gab. Und die Dänen gaben sich Mühe. Wieder und wieder kamen sie mit ihren Schiffen über die Nordsee und überfielen die Klöster entlang der Küste und befahrbaren Flüsse, weil es gerade in den Klöstern so schön viel Gold und Silber zu rauben gab. Aber damit begnügten sie sich nicht lange. Im Laufe des 9. Jahrhunderts wurden aus den gelegenen Überfällen systematische Raubzüge gegen ganze Küstenstriche, unter denen die Bevölkerung unsäglich zu leiden hatte. 865 fielen die Dänen mit einem großen Heer an, und dieses Mal kamen sie endgültig, um zu bleiben. Sie eroberten Northumbria, East Anglia und den nordöstlichen Teil Mercias. Erfolgreich Widerstand leisteten hingegen die Sachsen von Wessex, wo in diesen finsteren Zeiten die erste Lichtgalt der englischen Geschichte hervort. König Alfred der Große.